Ja, wir haben es gehört in der heutigen Lesung. Im heutigen Bibeltext, da werden ganz klare Worte gebraucht. Dumm, oder wenn ihr in einer anderen Übersetzung gelesen habt, Narr kommt da vor. Und ich glaube, wenn Jesus so Wörter brauchen tut, dann muss das für uns wie ein riesiges Warnschild sein. Da müssen wir genau hinschauen. Sonst könnte es sein, dass wir uns auch wie ein Narr verhalten tun. Und ich erspare uns jetzt die Umfrage, wer denn gerne ein Narr möchte sein. Weil das ist klar, niemand. Niemand möchte das sein. Aber dann müssen wir so einen Text eben auch ganz genau anschauen und die richtigen Schlüsse ziehen. Was ist überhaupt genau ein Narr, habe ich mir so überlegt. Ist das einfach nur ein Spassmacher, der für Unterhaltung sorgt? Früher haben die Könige Narren am Hof gehabt. Sie haben so farbige Kleider angehabt, Glöckli dran an den Spitzen. Und sie haben, einfach gesagt, den Aff für den König gemacht. Aber ein Narr ist eigentlich noch mehr. Ein Narr ist jemand, der sich ignorant verhalten tut, der es vertreiten tut, halb mutwillig, auch ein bisschen halb wahnsinnig. Das Zeichen der Narren im Mittelalter war nicht nur das farbige Kleid mit den Glöckchen, sondern häufig auch ein Spiegel in der Hand. Und der Spiegel war Ausdruck davon, dass der Narr in sich selber verliebt ist und Gott nicht kennt hat oder seine Existenz auch abgelehnt hat. Versteht ihr, ein Narr ist nicht einfach ein Clown, der uns unterhalten will. Ein Narr ist negativ besetzt und Ausdruck davon, gottlos zu sein oder sich gottlos zu verhalten. Und darauf zielt also der Text dann ab, wo wir uns heute Morgen dazu hinwenden. Er möchte uns schützen davon, dass wir gottlos werden oder uns gottlos verhalten tun. Weil gottlos zu sein bedeutet im Endeffekt ja nichts anderes, als ein Leben ohne Gott zu haben. Und noch viel schlimmer, eine Ewigkeit ohne Gott zu haben. Da auf der Erde, da ist Gott der Versorger von allen Menschen. Ganz egal, ob wir an Gott glauben oder nicht, Gott versorgt jeden Mensch auf dieser Welt. Also eben auch die, die Gott lügen oder gottlos leben. Der Mensch auf der Erde ist vielleicht gottlos, aber Gott ist nie menschenlos auf dieser Erde. Er hat immer zu uns. Aber dann in der Ewigkeit, dort passiert etwas. Dort wird Gottlosigkeit unglaublich schlimm. Denn sind die Gottlosen Gott wirklich los. Dann ist das vollzogen. Und der Zustand von dieser Gottlosigkeit, der muss dann wirklich die Hölle sein. Aber so schweife ich eigentlich schon ein bisschen ab. Aber es zeigt uns einfach auf, wie wichtig das könnte sein, wenn Jesus so Wörter dumm und narr aufzeigt. Wie wichtig es uns könnte sein, dass wir uns dem Text wirklich ganz hinwenden und mal anschauen, was da in Lukas 12, in diesem kurzen Abschnitt, uns Jesus wirklich mitteilen will. Und dass wir ihn ernst nehmen tun. Also es geht um das Gleichnis von dem reichen Bauer, wir haben es gehört. Aber bevor wir mit dem Gleichnis starten, möchte ich die drei Verse anschauen, die vorhin kommen. Es gibt wie es passiert etwas, bevor Jesus das Gleichnis erzählt. Und dort möchte ich anfangen. Weil immer, wo Jesus war, hat sich sofort eine Menschenmenge gebildet. Und einer aus dieser Menge raus hat etwas zugerufen. Und zwar: Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Und spannend ist ja, aus dem Urtext heraus heisst es nicht einfach so, sag doch, sondern es ist ein Befehl. Der Mann hat Jesus einen Befehl zugerufen, was Jesus soll machen. Und ich habe mir nur so überlegt, ob wir manchmal auch ein bisschen so beten. Ich mache es manchmal. Manchmal weiss ich, was mir fehlt, und dann sage ich Jesus, was er machen muss, damit es dann gut kommt. Also ein bisschen kann ich das so fast verstehen. Also Jesus soll seinem Bruder befehlen, dass es väterliche Erbe, also der Bruder soll das väterliche Erbe mit dem Mann da teilen. Und mal abgesehen vom Befehlston, scheint das in meinen Augen eine legitime Bitte zu sein. Es geht hier um etwas Gutes. Der Mann ist von seinem älteren Bruder betrogen worden um den Teil, der ihm eigentlich zusteht, tut. Und er will, dass Jesus jetzt für Gerechtigkeit sorgen tut. Und Jesus ist ja für die Schwachen und die Unterdrückten auf die Welt gekommen. So sagen wir es auch, so lehren wir es, so lesen wir es aus der Bibel. Und doch da regiert er hart und unerwartet. Weil er sagt dann, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und weiter sagt er dann gerade noch, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Anscheinend dürfen wir nach der Meinung von Jesus Unrecht leiden. Hier auf dieser Welt. Weil das Unrecht, das dem Mann hier widerfahren ist, Ich habe mich gefragt, wie passt das zu dem Bild, das wir von Jesus haben? Und ich glaube, es passt nicht gut, irgendwie. Weil wir Menschen, wir lieben schnelle und einfache Lösungen. Und die schnelle und die einfache Lösung wäre ja, dass Jesus zu dem älteren Bruder heimging und würde sagen, lass, das ist nicht richtig, was du machst. Du musst deinem jüngeren Bruder den Erbteil geben, der ihm zusteht. Und dann wäre das Problem gelöst. Aber die Ursache wäre noch nicht behoben. Weil Jesus, der will nicht einfach nur unser Problemlöser sein. So kommt das da zum Ausdruck. Und wenn wir einfach dann einmal beten, Jesus macht das und Jesus macht dieses, dann beten wir vielleicht auch nicht immer ganz in seinem Sinn. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns Menschen zu erlösen und frei zu machen. Und da, wo wir über Ungerechtigkeit hadern und die Hilfe von Jesus erhoffen, da will er nicht einfach die Ungerechtigkeit gerade aus der Welt schaffen, sondern er möchte uns eigentlich von dem Hadern, vom Vergleichen und vom Neid befreien. Er will uns frei machen. Er ist unser Erlöser, der uns in die Freiheit führen will. Er hilft uns schon. Also nicht, dass jetzt Meinung aufkommt, ich sage, Jesus helfe uns nicht. Nein, er hilft uns schon. Aber wahrscheinlich oft anders, als wir denken. Freiheit von Jesus bedeutet nicht, dass er uns einfach mehr von dem gibt, was wir uns erhoffen oder danach sehnen. Freiheit von Jesus setzt ein paar Ebenen tiefer an. Und in dem Fall da versucht Jesus den Blick von dem enterbten Mann weg vom Besitz auf dieser Welt hin zum Besitz im Himmel zu lenken. Und darum erzählt er jetzt gerade als nächstes dem Mann und allen anderen Zuhörern das Gleichnis von dem reichen Bauer. Ich weiss ja nicht, wie gut damals die Menschen mit Gleichnis können umgehen. Aber ich habe immer so ein bisschen ein bisschen gemischte Gefühle bei Gleichnis. Ich liebe sie zum einen. Ich finde, Jesus hat so genial die Gleichnis erzählt. Sie sind nicht zu lang, sie sind aber gleich ausgeschmückt irgendwie. Man kann richtig eintauchen in das, was er da erzählt. Man kann anknüpfen. Und dann andererseits ist es aber schwierig, auch das Richtige aus diesen Gleichnis rauszuholen. Jesus zeichnet wie ein Bild in diesen Gleichnis. Und man kann an verschiedene Orte hinschauen in diesem Bild. Man kann an verschiedene Details einmal den Blick ein bisschen hängen lassen oder wieder schweifen lassen. Ich erzähle euch mal so, was mir bei dem Bild von dem Gleichnis so also aufgefallen ist. Wir haben hier einen Bauer in dieser Geschichte. Der war sehr wohlhabend gewesen. Das wird euch so berichtet. Er hatte einen Hof mit mehreren Äckern. Also ist er ein Grossgrundbesitzer. Und der Bauer hat einmal mehr eine sehr gute Ernte gehabt. Es kann nicht die erste gute Ernte sein, weil er ist ja reich gewesen. Also muss es vorhergehend schon einige an guten Ernten gegeben haben. Aber damals ist sie sogar so gross, dass er gar nicht mehr alles in seine Scheune hineinbringt. Er muss sogar planen, irgendwie etwas Grösseres zu bauen. Und tatsächlich ist es so, Wissenschaftler haben herausgefunden, zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist in Israel sind besonders ertragreiche Ernten eingefahren worden. Der Boden ist fruchtbar gewesen, das Klima hat gestummen, also es passt. Jesus hat nicht einfach nur etwas erfunden, sondern er hat eine Geschichte erzählt, wo die Leute haben können verstehen, begreifen und auch sofort anknüpfen. Es ist direkt aus dem Leben gegriffen. Und eine reiche Ernte ist damals immer ein Zeichen gewesen für die Person ist gesegnet von Gott. Das war der Ausdruck davon. Der Bauer ist also von Gott nicht bloß mit dem Nötigsten versorgt worden, sondern mit Überfluss beschenkt. Schon mehrere Jahre. Ob der Mann überhaupt aber an Gott geglaubt hat, das wissen wir nicht, das steht so nicht. Allerdings, Jesus hat die Geschichte erzählt in einem jüdischen Umfeld und niemand von diesen Zuhörern hat je eine Sekunde daran verschwendet, dass der Mann Gott nicht kennen könnte. Es war wie vorausgesetzt in diesem Kontext, man kennt Gott. Also, der Bauer hat eigentlich ein schönes Problem gehabt. Er hat so viel geernten können, dass er gar nicht mehr alles irgendwie in seinen Schopf, in seine Scheune hineingebracht hat. Ja, das ist wirklich ein schönes Problem, so viel Überfluss zu haben. Und dann hat er geplant, eine grössere Scheune zu bauen und dank dieser grösseren Scheune hat er dann können einige Jahre lang von diesem Inhalt leben. Er hat einfach das Leben geniessen, ab dem Moment dann. Er wollte essen, trinken, fröhlich sein. Ich würde sagen, noch eigentlich verständliche Pläne. Allerdings hat er die Rechnung ohne Gott gemacht. Wir haben es gehört, und wir wissen nicht, wie Gott zu ihm geredet hat, aber wir haben überliefert, wie die Botschaft oder was Gott dem Mann gesagt hat. Gott hat gesagt, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Nichts war, mit auf Jahre ausgesorgt haben, das Leben geniessen. Noch in dieser Nacht soll er sterben. Was für eine tragische Wendung eigentlich in dieser Geschichte, die hat doch so gut angefangen. Ein Gesegneter, einer, der gut unterwegs ist. Gott hat ihn Jahr für Jahr versorgt. Und jetzt so etwas? Was ist passiert? Was hat der Bauer da falsch gemacht? Ich glaube, er hat nicht genug Überfluss gehabt. Eben Jahr für Jahr hat ihn Gott reich beschenkt. Überreich. Doch jetzt ist er irgendwie habgierig geworden. Und hat gerade für mehrere Jahre ein Lager anlegen. Verstehen Sie, es ist nicht das Problem, dass er vermögend war. Weil Gott selber hat ihm das ja geschenkt. Nein, der Fehler war, dass er nicht mehr länger abhängig sein von Gott. Er hat nicht mehr schauen, was die nächsten Jahre für eine Ernte bringen. Er hat alles auf die Seite tun und davon zerren. Er wollte seine Zukunft selber in die Hand nehmen. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch zwei weitere deutliche Anzeichen, dass da Habgier ins Spiel gekommen ist. Er ist gar nicht auf die Idee gekommen, von dem grossen Überfluss, den er hatte, etwas weiterzugeben. Wieso muss man alles für sich behalten, wenn man so viel zu viel bekommen hat, dass man nicht mehr alles versorgen kann? Es ist gar nicht in den Sinn gekommen, etwas armen Leuten, Bedürftigen, Freunden, Nachbarn in der Familie, irgendetwas davon weiterzugeben. Und so genauso hat er aber auch noch vergessen, Gott Danke zu sagen. Ich meine, die riesige Ernte, wir lesen nichts davon, dass er irgendwie Gott gegenüber ein Danke hat. Oder auch eine Frage, Gott, was soll ich denn alles mit dem machen? Er hat Gott auch komplett ausblendet. Die Habgier in seinem Herzen hat wie Scheuklappen funktioniert. Er hat die Menschen rechts, die Menschen links von ihm nicht mehr gesehen und auch Gott über ihm. Hat er gar nicht mehr wahrgenommen. Es war einfach alles für ihn gewesen. Ja, es war seine einzige Sorge, wie er alles für sich behalten kann. Und so hat er eigentlich zusammengefasst 3 schwerwiegende Fehler gemacht. Er hat erstens seine Seele getäuscht. Er hat sich nur noch aufs Materielle und aufs Irdische beschränkt. Er hat seine Seele nicht mehr auf Gott ausgerichtet. Er hat dort nicht mehr hingeschaut. Er hat alles nur noch auf das Materielle und Irdische gelenkt, den Blick. Er hat zweitens nicht an andere Menschen gedacht. Er hat keine Almosen gegeben. Es ist einfach nur ums Ich gegangen. Mein Besitz. Und drittens, er hat nicht an Gott gedacht, kein Danke. Man spürt auch keine Verantwortung, die er mit dem Geschenk hat. Er hat das auch komplett ausblendet. Und dann drängt sich ja die Frage auf, wenn wir das so analysieren tun, was können wir denn aber heute von dem Gleichnis überhaupt noch lernen? Ich meine, heisst das, wir dürfen nicht reich sein? Heisst das, Gott mag uns den Besitz nicht gönnen, dass der Mann sterben musste? Oder was ziehen wir jetzt für Rückschlüsse daraus? Nein, wir dürfen reich sein. Logisch. Gott ist der Versorger von allen Menschen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt. Also hat er auch dem Bauern Reichtum geschenkt. Oder anders gesagt, ja, als Christ darfst du reich sein. Selbstverständlich. Logisch. Manchmal haben wir zwar ein bisschen Mühe mit dem, aber es ist so. Selbstverständlich. Aber, es hat immer gleich noch ein Aber, he? Aber, acht gut auf dein Herz. Es ist ein bisschen gefördert. Ein bisschen. Weil der Bauer ist habgierig geworden. Und Habgier bedeutet, dass er nicht hat genug bekommen konnte. Er hat nicht genug bekommen von dem, was er hier hatte. Und jetzt habe ich mir überlegt, die Geschichte ist natürlich schon ein bisschen älter und von uns wird auch niemand mehr bauen und auch niemand mehr gerade dieses Jahr das Problem haben, dass wir gerade eine neue Scheuer bauen müssen, weil wir so viel geerntet haben und so. Also es ist gleich ein Gleichnis, das irgendwie schon ein Moment wie her ist. Aber es gibt auch ganz gute Beispiele für Habgier aus der heutigen Zeit. Und ich habe ein Video gefunden und das möchte ich euch zeigen. Ein Mann hat einen Anzug angelegt und hat sich Geldnoten hingeklebt, hinten und vorne. Und dann nimmt er ein Kartonschild in die Hand und schreibt drauf, nimm, was du brauchst. Und läuft so durch die Strasse von New York und ein anderer hat es gefilmt. Und wir können uns jetzt rasch anschauen, was da passieren tut, was da genau abgeht. Es ist Englisch gesprochen und das, was wir aber müssen verstehen, was wichtig ist, habe ich Text, Untertitel gesetzt, dass wir es mitlesen können. Schauen wir doch das einmal zusammen schnell. Der Clip, der hat schon sehr gut gezeigt, wie wir Menschen eigentlich nie genug haben vom Geld. Wir können dem Angebot irgendwie nur schwer widerstehen. Ganz anders ist sie beim Bettler, der hat zwar fast nichts gehabt, aber ist mit ganz wenig ausgekommen. Und dahinter steht keine Gesetzmäßigkeit. Es ist nicht so, dass reiche Leute dann automatisch habgierig wären und arme Leute überhaupt nicht habgierig sind. Das wäre jetzt auch ein falscher Rückschluss. Aber es zeigt so ein bisschen Gefahr vom Besitz auf. Wir Menschen denken, wir besitzen Geld. Doch es braucht ganz, ganz wenig und das Geld besitzt uns. Wir sollten uns immer wieder fragen, hat das Geld uns schon in der Hand? Oder haben wir das Geld noch in der Hand? Wir müssen vorsichtig sein. Vorsichtig vor dem Zauber vom Besitz. Es braucht nicht viel und unser Herz verlangt immer mehr. Und das ist auch so ein bisschen der Anfang von Habgier und aber auch der Anfang vom Ende. Die katholische Kirche kennt den Begriff von der Todsünde und sie rechnet Habgier zu diesen sieben Todsünden dazu. Und Todsünden sind schwerwiegende Sünden, wo der Mensch Gemeinschaft mit Gott bewusst und willentlich verlassen tut. So definieren sie das. Und wir müssen die ganze theologische Lehre von der Todsünde nicht übernehmen. Aber es zeigt uns aus, dass auch andere erkannt haben, dass wenn es um Habgier geht, dass das etwas ist, was schwerwiegend tut. Und ich habe einen Satz prägt, genau, Habgier erstickt unsere Sehnsucht nach Gott. Und ich glaube, das passiert wirklich und das trennt uns auch von Gott. Immer wenn das wird aufkommen in unserem Herzen, dann erstickt die Sehnsucht nach Gott. Und du denkst vielleicht, ja, ich bin gar nicht habgierig. Von was redet denn der? Und tatsächlich glaube ich auch, wir sind doch gar nicht habgierig. Wir, die da sind. Aber Habgier ist ja nicht nur in der Vollendung schlimm, sondern wir in uns innen tragen wir alle schon den Samen oder die Wurzeln von Habgier. Und wir müssen quasi den Anfang schon wehren und gar nicht irgendwie zuwarten, bis wir von Habgier fast aufgefressen werden, bis Gott auch würde sagen, du Narr. Sondern wir müssen genug früh da einsetzen. Habgier fängt dann an, wenn wir etwas unbedingt besitzen müssen. Unbedingt. Obwohl wir es gar nicht brauchen. Und das ist vielleicht ein Gefühl, das wir kennen. Wenn Wenn du mal innerlich so ein bisschen durch dein Haus, durch deine Wohnung laufst, vielleicht kannst du die Augen zutun und tust so ein bisschen mal ein paar Schränke auf oder schaust in ein paar Regale rein. Und dann laufst du, wenn du den Estrich hast, mal noch innerlich jetzt auf den Estrich rauf oder in den Keller runter. Und mit Verlaub, vielleicht hat sich ein bisschen Plunder angesammelt. Miriam und ich, wir haben gerade gezügelt, wir haben gerade unseren Plunder hierher geschafft. Nein, einen Grossteil haben wir entsorgt. Entsorgt natürlich. Und gleich, es ist immer noch wahnsinnig viel wahr dabei. Und dann können wir sagen, klar, meine, wir haben ja das Geld. Wir dürfen uns doch auch etwas davon leisten. Wo liegt das Problem? Aber ist das nicht auch der Gedankengang gewesen von dem reichen Bauer? Er hat die riesige Ernte ja bekommen und er hat sich jetzt gut gehen lassen. Er hat doch auch so gedacht. Es gibt noch ein anderes deutliches Zeichen, dass er so Züge von Habgier rum sind. Und das ist, wenn Dankbarkeit fehlen tut. Fehlende Dankbarkeit meint, dass man Sachen als selbstverständlich annehmen tut. Doch selbstverständlich ist eigentlich gar nichts auf dieser Welt. Alles kommt von Gott. Wenn er uns nicht versorgen tut, haben wir nichts. Alles ist in seiner Hand. Doch wie dankbar sind wir überhaupt für alles, was wir hier so haben? Hey, wir haben 3 Mahlzeiten jeden Tag. Wenn es sein muss, können wir 3 warm essen, können noch ein 9, ein 4 und jedes Mal noch ein Dessert hinhängen. Wir haben im Überfluss. Wir haben Frieden. Wir leben hier in Frieden. Wir haben Wohlstand. Wir haben eine gute Bildung. Wir haben Gerechtigkeit, dank dem, dass wir in einem stabilen Staat wohnen. Es widerfährt uns nicht einfach so Ungerechtigkeit. Wir haben Religionsfreiheit. Wir dürfen uns hier einfach so versammeln. Es gilt Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Ich darf hier einfach zu euch sprechen. Wir haben vielleicht Familie. Wir haben Freunde. Menschen, die wir lieb haben. Gesundheit. Oder ein gutes Gesundheitswesen. Wenn wir mal nicht gesund sind. Eine Arbeit haben, Karriere machen. Wie dankbar sind wir überhaupt für all diese Sachen? Und die Liste, die könntest du ja noch fast unendlich weiterführen. Dort, wo unsere Dankbarkeit aufhört, dort fängt die Selbstverständlichkeit an. Und gerade um die Ecke hinten dran lauert eigentlich dann auch schon die Habgier auf uns. Ja, dort, wo wir Gott aus dem Blick verlieren, dann vergessen wir auch ganz schnell, dass alles auf der Erde hier vergänglich ist. Im letzten Vers von dem Gleichnis, Vers 21, dort sagt Gott dem törichten Bauer, oder Jesus erklärt, wieso es der Bauer töricht gehandelt hat, ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Wenn alles vergänglich ist, dann sollten wir nicht für das Vergängliche unsere gesamte Energie aufwenden hier, auf dieser Welt. Nein, dann ist es auch wichtig, dass wir Schätze im Himmel sammeln. Und mir ist noch so eingefallen, der Bauer aus dem Gleichnis, der hat auch können Schweizer sein. Hart arbeiten bis 65, auf vieles verzichten, vieles vernachlässigen vielleicht auch. Und dann mit 65 plötzlich wollen nichts mehr machen, es wollen geniessen. Aber kann man dann einfach plötzlich nichts mehr machen? Und was ist, wenn die Gesundheit nicht mitmacht und man es nicht geniessen kann? Nur Schätze auf dieser Erde sammeln und es dann auf dieser Erde auch noch geniessen. Das muss nicht immer aufgehen. Es ist absolut okay, reich zu sein. Und eben, ich glaube, wir Christen haben hier einen blinden Fleck und tun manchmal irgendwie so komisch über diesen Punkt. Aber es ist wirklich okay. Das Problem ist nie der Reichtum. Das Problem fängt immer dort an, wo wir uns von Gott abnabeln wollen. Wenn Gott nicht mehr unsere Nabeln ist oder andere Sachen noch sich mit reinschleichen tun. Also, wenn der Besitz uns in Besitz nimmt und wenn wir zu Selbstversorger werden wollen, sprich, wenn wir wirklich uns unabhängig von Gott machen wollen. Vor 2 Wochen hatte ich eine Mitarbeiterkonferenz. Das heisst, alle Mitarbeiter von Chrysona Schweiz haben sich für einen Tag lang getroffen. Und wir sind da Jahr in Sachsen gewesen und haben uns dort mit dem Niklaus von Flüe, der ist vielleicht auch als Bruder Klaus bekannt, haben wir uns dort einen Tag lang mit dem befasst. Und der Mann hat auch ein ganz berühmtes Gebet verfasst. Und das Gebet ist schon über 500 Jahre alt und manchmal ist es nicht mehr ganz so unsere Wortlaut. Aber wir können es also noch gut verstehen, auch wenn es nicht immer ganz unsere Sprache ist. Und das Gebet nimmt ein Bitte auf, und zwar sehr eindrücklich von dem Niklaus von Flüe. Er will, dass in seinem Leben Gott gross wird. Er will, dass Gott als Einziger in seinem Lebensmittelpunkt ist und er bittet Gott, alles andere wegzunehmen, wo da sich noch einschleichen könnte. Und ich lese euch das Gebet gerne einmal vor, respektive zuerst habe ich hier noch ein Bild. Es ist nicht so eine scharfe Foto. Es ist eine Zeichnung von Niklaus von Flüe, so muss der ausgesehen haben. Ich lese euch jetzt das Gebet gerne mal einmal vor. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Wenn ich so am Vorbereiten von dieser Predigt war, habe ich mich an das Gebet wieder erinnert. Und ich finde, es ist wirklich alles drin enthalten. So als Bitte vor Gott zu kommen, um auch unser Herz von diesen Wurzeln von Habgier selber zu schützen. Und uns am schlussendlich von diesen schrecklichen Konsequenzen zu bewahren, dass Jesus wird sagen, du Narr, du Dummer. Und ich schlage vor, wir sind jetzt doch ein Moment gehockt, dass wir mal zusammen aufstehen und zusammen versuchen, das Gebet zu beten. Ich lade dazu ein. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das hat schon super geklappt. Aber vielleicht haben wir uns jetzt noch fest müssen darauf konzentrieren, dass wir es einfach zusammen können sagen. Und ich schlage vor, wir machen es doch noch einmal und versuchen es da mal, einfach wirklich Gott so wirklich zu beten. Jetzt da mal mehr darauf konzentrieren, dass man es beten tut. Wir haben jetzt schon bewiesen, wir können es zusammen aufsagen. Wir versuchen es mal noch in dieser Ausrichtung. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.